Herzlich willkommen bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Wie jeden Samstag 19 Uhr hier auf FSK 93.0 und danach im Internet zu finden auf freie-radios.org und auch auf der FSK Homepage fsk-hh.org als Podcast zum Runterladen und Nachhören. Ja, diese Woche in München ging es, wie ich auch schon letzte Woche angekündigt habe, zum allerersten Mal um den Mord in Heilbronn. Das ist der letzte bekannte Mord des NSU. Getötet wurde da Michelle Kiesewetter, die einzige Frau und auch das einzige Mordopfer aus Deutschland. Das ist also schon mal ein sehr abweichender Mord, eine Polizistin. Und ausgesagt hat letzte Woche ihr Kollege Martin Arnold, der saß neben ihr im Auto, hat aber den Mordanschlag, der auch auf ihn verübt wurde, überlebt. Ja, die Aussage hat jetzt noch nicht so viel erbracht, hat sich erinnert so gut wie möglich und hat vor allen Dingen von seiner Genesungsgeschichte erzählt und erzählt, ja, wie er sozusagen darüber informiert wurde, was ihm passiert ist, nachdem er aus dem Koma erwacht ist und nach schweren Operationen, und hat, wie gesagt, seine Genesungsgeschichte da erzählt. Ja, die Anklage geht bei Kiesewetter von einem zufällig ausgewählten Mordopfer aus, das sozusagen gegen einen Anschlag gegen den Staat darstellen soll. Also den Hass der Neonazis gegen den Staat und seine Vertreter und Vertreterinnen darstellen soll. So, derlei Anschläge gab es zuvor auch schon von Nazis. Es gibt mehrere schwerverletzte und auch getötete Polizisten, die von Neonazis ermordet wurden, die da auch entsprechend zufällig bei Kontrollen oder so zum Opfer wurden der Neonazis. Ja, bei Michelle Kiesewetter sind sich allerdings viele einig, dass es sich höchstwahrscheinlich eher nicht um ein Zufallsopfer handelt. Zum einen kommt sie aus der Region, aus der ähnlichen Region wie die vom das Trio sozusagen, also sie kommt auch aus Thüringen und war da mit ihrem Onkel, der ist auch Polizist, mehrfach auf so Observationsgeschichten, wo auch Nazis observiert wurden. Der Onkel hat sich um Neonazi-Strukturen und auch um organisierte Kriminalität gekümmert. Und sie selbst war auch mehrfach bei Neonazi-Demos, dann später als Polizistin eingesetzt. Das auch eine sozusagen Neuigkeit aus der letzten Woche, dass es da also von der thematischen Beschäftigung her schon Überschneidungen auch gab. Und ihr Onkel ist wohl so den organisierten Kriminalitäts-Neonazi-Strukturen, die ja auch in Thüringen durchaus sehr ineinander gehen, wohl ermittlungsmäßig relativ nahe gekommen. Außerdem in der Polizeieinheit, in der auch Kiesewetter war, gab es 1 bis 2 Polizisten, die dem Ku Klux Klan in Baden-Württemberg angehört haben, die wiederum auch durchaus Verbindungen nach Thüringen hatten. Also das sind so mehrere Anhaltspunkte, die besagen, dass Kiesewetter vielleicht doch nicht ein Zufallsopfer ist, wie es eben in der Anklageschrift steht und wie es auch durchaus häufig in den Medien sozusagen verhandelt wird. Ja, das ist die Frage, inwiefern die offenen Fragen, auf die ich gleich nochmal kommen werde, auch im Prozess eine Rolle spielen. Denn rein juristisch scheint es bewiesen, dass die Morde eben vom NSU begangen wurden. Und da muss eben die Beweisaufnahme nicht allzu aufwendig wohl gemacht werden. Zum Hintergrund dazu nochmal, es wurden sowohl die beiden Waffen der Polizisten gefunden und auch die Handschellen, die Jogginghose von Böhnhardt war mit Blutspritzern der Tatopfer bedeckt. Ja, uns wurde wohl auch das Pfefferspray und die Taschenlampe wurde da abgenommen. Also die haben die ermordet und haben dann sozusagen, ja, Souvenirs, möchte man, grausame Souvenirs mitgenommen, die eben sowohl im Wohnmobil als auch in der Frühlingsstraße, also in die Luft gejagten Haus oder in der Wohnung, in der sie zuletzt gewohnt haben, da in der dem Schutt wurden eben diese Dinge, die eben Kiesewetter und Arnold gehört haben, gefunden. Und damit gilt eben sozusagen die Tat als bewiesen. Und auch der NSU bekennt sich auch in dem Bekennervideo zu dieser Tat. Ja, deswegen bleibt zu befürchten, dass viele offene Fragen rund um den Mord in Heilbronn eben doch unbeantwortet bleiben werden. Sie wurden letzte Woche medial auch nochmal aufgearbeitet und ich werde hier ein paar nochmal vorlesen bzw. einbringen. Zum einen gibt es Zweifel daran, ob es wirklich nur zwei Täter gab, also Mundlos und Böhnhardt, weil es mehrere Zeugenaussagen gibt, die eben davon ausgehen, dass es mehrere Täter gibt. Es gibt auch unheimlich viele Phantombilder von dem Tag, an dem wohl keines Mundlos und Böhnhardt ähnlich sieht. Das ist die Frage, was das heißt. Es ist jetzt, die werden so nach und nach in den Medien immer mal gezeigt und veröffentlicht. Ja, ansonsten hat schon 2007, also kurz nach dem Mord, dieser Onkel von Kiesewetter, von dem ich gerade schon sprach, ausgesagt, es besteht ein Zusammenhang mit den bundesweiten Türkenmorden. So hat er sich ausgedrückt und ein Radfahrer soll auch in die Morde verwickelt worden sein, gewesen sein. Und dieses Radfahrermotiv haben wir hier ja auch schon mehrfach besprochen. Trat ja öfter auf, weil ja eben Böhnhardt und Mundlos mit dem Fahrrad immer geflohen sind. Das wurde auch ausgesagt, damals schon bei den Morden, aber dieser Spur wurde nicht nachgegangen. Und auch dieser Aussage von Kiesewetters Onkel, der eben den Mord ja an seiner Nichte mit der Mordserie, die da in Deutschland schon bekannt war, in Zusammenhang gebracht hat, auch diese Aussage wurde nicht nachgegangen. Ja, der Onkel will sich heute dazu nicht mehr äußern. Auch das natürlich eine Frage, warum. Das Handy von Michelle Kiesewetter und ihre Verbindungsdaten und ihre E-Mails wurden nie dokumentiert und ausgewertet. Das wäre vielleicht interessant und wichtig gewesen bezüglich ihrer Verbindung eben in das Umfeld des NSU, was sie dann vielleicht durch ihr Wissen oder so zum Opfer gemacht hat. Das ist jetzt reine Spekulation. Ja, dann natürlich, wenn es ein Zufallsopfer ist, warum fuhren die Attentäter hunderte von Kilometern nach Heilbronn, um dann eben eine beliebige Polizistin zu erschießen? Ja, dann, wie gesagt, das liegt jetzt in näherer Vergangenheit. Der Zeuge Florian Heilig, der wollte ja Aussagen machen am 16. September 2013 zum NSU und der hat auch schon 2011 dazu eine umfangreiche Aussage gemacht und der wurde ja am 16. September 2013 in seinem Auto tot aufgefunden und die Polizei hat die Ermittlungsakte da schon geschlossen und geht von Selbstmord aus. Ja, und dann gab es ja noch diese Geschichte, dass die Informantin Krokus, die den Verfassungsschutz oder die Polizei jedenfalls informiert hat, dass Rechtsextremisten aus der Region über Martin Arnold sprechen und ihn halt ausspähen, um zu gucken, was der sagt. Die Quelle Krokus, das haben wir hier ja auch schon in einer etwas zurückliegenden Sendung behandelt, ist jetzt mittelglaubwürdig, wird die eingeschätzt, aber sie hat eben diese Geschichte erzählt. Ja, da muss man gucken, was dahinter ist, aber auch da wurde eben nicht weiter nachgeguckt. Ja, also das sind so die offenen Fragen zu Heilbronn, die das Ganze ja sehr interessant machen und auch sehr aufschlussreich. Beispielsweise hat auch Tino Brandt in Heilbronn ein Haus gekauft. Tino Brandt bekanntermaßen im Thüringer Heimatschutz sehr aktiv, dort auch V-Mann Und ja, da ist immer noch unklar, warum er dieses Haus gekauft hat. Ansonsten gab es bis mindestens 2004 persönliche Kontakte des Trios in den Raum Stuttgart, Heilbronn, Ludwigsburg, Öhringen. Und es gibt auch ein Foto, das Beate Zschäpe während ihrer Untergrundszeit in Ludwigsburg zeigt, was ganz in der Nähe von Heilbronn ist. Und auch mit ihren Urlaubsbekanntschaften, das hat zumindest hier eine Urlaubsbekanntschaft vor Gericht ausgesagt, hat Zschäpe als damals noch Lisa, wie sie ihre Urlaubsbekanntschaften kannten, denen hat sie erzählt, dass sie in Ludwigsburg auch schon mal war. Also sie ging mit dieser Information und diesem örtlichen Verbindung sehr offen um. Also ja, diese Region Heilbronn und in Baden-Württemberg sind eben schon, da gibt es mehrere Verbindungen vom NSU dorthin. Ja, da mit diesem Tatkomplex ist in den nächsten Verhandlungstagen auch weiter. Das ist jetzt erstmal das Erste, was dazu gesagt werden kann. Diese offenen Fragen sind weiterhin offen. Es gibt sozusagen nur diese Indizien. Einmal, das finde ich persönlich die wichtigsten, einmal die Verbindung über den Onkel und einmal eben die, dass ihr Vorgesetzter beim Ku Klux Klan war. Und das ist halt die Frage, inwiefern das vor Gericht noch weiterkommt und inwiefern das medial und so weiter noch weiter recherchiert wird, um da der Wahrheit ein Stückchen näher zu kommen. Aber das zunächst erstmal zu der letzten Verhandlungswoche und dem Tatkomplex Heilbronn, mit dem es jetzt in den nächsten Wochen auch unter anderem weitergeht. In der nächsten Prozesswoche ist überraschenderweise dann auch Susanne Emminger geladen. Das wurde letzte Woche, wie gesagt, überraschend bekannt gegeben, dass die geladen ist und als Zeugin aussagen soll. So, Susanne Emminger, auch eine derjenigen Zeugen, bei der man, oder Zeuginnen, bei der man sich schon wundert, warum sie nicht eigentlich auf der Anklagebank sitzt. Ihr Mann, André Emminger, sitzt da ja, er macht keine Angaben zu seinen Verbindungen zum NSU oder zu den Anklagepunkten, den Vorwürfen, die gegen ihn erhoben werden. André Emminger selbst wird Beihilfe vorgeworfen, natürlich, sonst säß er nicht auf der Anklagebank, und er war einer derjenigen, die den engsten Kontakt mit den dreien hatte. Sie haben ja alle in Zwickau gewohnt, also André Emminger, Susanne Emminger, deren Kinder und eben Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos, und die haben sich auch regelmäßig gesehen. So, also mindestens so einmal die Woche, und das waren auch sehr freundschaftliche Besuche. Also es gibt Fotos von Zschäpe zusammen mit Susanne Emminger und zusammen auch mit den Kindern. Vor Gericht wurde neulich auch ausgesagt, dass als die Emmingers umgezogen sind, dass da eben die Susanne Emminger sich die Wohnung anguckt hat, und dann kam eine Freundin dazu, um eben diese Wohnung mit in Augenschein zu nehmen, und das war eben Beate Zschäpe. Ja, als die Emmingers dann umzogen, hat auch einer der Uwes beim Umzug geholfen. Und ja, so eng waren da die Verbindungen. Und auch als Zschäpe in ganz Deutschland unterwegs war, nachdem die beiden Uwes tot im Wohnmobil aufgefunden wurden, hat sie als erstes bei den Emmingers angerufen und hat sich in der Zeit auch wohl mit denen getroffen, auch wenn das noch nicht hundertprozentig nachgewiesen ist. Ja, Beate Zschäpe hat auch den Ausweis von Susanne Emminger benutzt, hat ihre Identität benutzt. Insbesondere bei dem einen Vorfall, den wir hier neulich schon mal zum Thema hatten, bei dem, ja, bei der Überschwemmung sozusagen im Haus über und in der Wohnung über der Wohnung, in der Zschäpe und die beiden Uwes gewohnt haben. Da gab es ja, wie gesagt, diesen Wasserschaden, und die Polizei hat bei ihr geklingelt, weil sie bei Vorladung nicht erschienen ist. Sie hat sich dann als Susanne Emminger ausgegeben und kam eben zusammen mit André Emminger und aufs Revier, und sie haben sozusagen beide das vorgebliche Ehepaar Emminger gespielt, sie eben mit dem Ausweis von Susanne Emminger. Also schon sehr, sehr aktive Beihilfe, sehr starker Kontakt. Es ist natürlich nicht klar, ob sie auch von den Morden des NSU wussten, aber so engen Kontakt, ja, kriegt man bestimmt viel voneinander mit, um das hier mal zu spekulieren. Aber wie gesagt, Susan Emminger als Zeugin vorm Prozess. Ihr Mann André Emminger ist ja sozusagen auch auf freiem Fuß. Er kommt selber täglich ins Gericht und geht dann dort auch selber weg. Wohnt manchmal auch bei Nazi-Kumpels in München, geht auf entsprechende Nazi-Konzerte auch. Ja, am Anfang wurde er noch von der Polizei dorthin geleitet. Inzwischen kommt er da auch selbstständig hin. Und das ist natürlich schon ein ganz schön, ja, wenn man vor Ort ist, ein sehr beklemmender Anblick, da abends zu sehen, wie André Emminger an einem vorbeigeht und die Nazis beispielsweise, die da vor Gericht noch Beistand geleistet haben, also die oben im Zuschauerraum solidarisch saßen, nochmal mit Handschlag begrüßt und mit denen noch einen kleinen Schwatz hält, um dann seiner Wege zu gehen. Das ist dann schon wirklich schwierig auch anzugucken. Ja, wie gesagt, das also nächste Woche die Aussage. Natürlich rein juristisch ist es möglich, dass Susan Emminger eben keine Angaben machen muss, denn sie würde sich ja möglicherweise selbst belasten oder eben ihren Mann. Ja, sobald es um Verwandte geht, ist natürlich die Aussagepflicht gesetzlich, juristisch aufgehoben und das bleibt spannend, ob sie da eine Aussage macht oder nicht. Aber das, wie gesagt, für die nächste Woche die überraschende Vorladung. Herzlich willkommen zurück bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Ja, am Telefon haben wir jetzt gleich einen Kollegen, der heute den Nazi-Aufmarsch in Magdeburg begleitet hat. So, ich muss hier einmal kurz was umstellen. Hallo, kannst du mich hören?
Ja, ich höre dich gut. Hallo.
Sehr gut. Hallo.
Guten Abend.
Du warst heute in Magdeburg. Da hat der Nazi-Trauermarsch wegen der Bombardierung in Magdeburg stattgefunden. Kannst du uns erstmal einen Überblick über den Tag geben?
Genau. Also heute haben zwischen 700 und 900 Nazis in Magdeburg demonstriert. Da wird ja seit vielen Jahren, seit Ende der 90er, von Andi Knape, JN-Bundesvorsitzender, dieser Trauermarsch angemeldet. Und die Demo ist in den letzten Jahren immer größer geworden. Ich glaube, die Spitze war irgendwann so 2011 mal erreicht mit so 1200 Teilnehmern. Dieses Jahr war es dann eben wieder ein bisschen weniger. Aber dieser Aufmarsch hat Tradition und von antifaschistischer Seite wird jetzt halt seit ein paar Jahren verstärkt versucht, das auch zu behindern. Und zum Überblick würde ich sagen, die Nazi-Demo ist durchaus ein bisschen behindert worden, um etwa 2 Stunden verzögert worden. Das war so, dass die Nazis erst am Hauptbahnhof sich sammelten. Die hatten mehrere Routen angemeldet und die Polizei hat bis zum letzten Sekunde nicht rausgerückt, wo sie denn nun laufen würden. Und dann war irgendwann klar, die Nazis sollten östlich der Elbe in Magdeburg, Magdeburg ist ja auch durch die Elbe so durchgeteilt, östlich der Elbe laufen. Dann sind da die ersten 150 Nazis hingeschickt worden. Die haben dann dadurch eine Weile den Bauch in den Weg, die Beine in den Bauch gestanden, weil nämlich dann 2 antifaschistische Gleisblockaden, die jeweils eine gute Stunde angedauert haben, verhindert haben, dass die restlichen Nazis vom Hauptbahnhof dahin kommen konnten. Dadurch wurde also die Anreise massiv behindert und dann sind die Nazis letztlich aber dann im Südwesten von Magdeburg spaziert ab dem alten Skett-Gelände, so ein altes Industriegelände, und sind jetzt gut 3,5 Stunden etwa gelaufen und auch eine sehr lange Route und dann auch ihre Route eigentlich relativ ungestört gelaufen. Es waren schon viele hundert Gegendemonstranten, also Antifas in der Stadt. Deren Blockaden haben aber, wie gesagt, bis auf diese Gleisblockaden nicht so richtig funktioniert. Ansonsten muss man sagen, es gab sehr viel bürgerlichen Protest auch, der hat sich aber eher im Stadtkern abgespielt, wo die Nazis eben nicht waren. Und die Polizei hat die Nazis immer wieder hin und her geschickt und hin und her gekarrt, um zu ermöglichen, dass sie letztlich laufen. Das muss man auf jeden Fall auch sagen. Und das sind sie letztlich dann auch. Und sie sind dann eben in so einem Trauermarsch, wie man das ja schon aus anderen Städten kennt, mit schwarzen Fahnen, schweigend, mit so klassischer Musik, eben durch die Stadt gezogen. Und am Rand gab es dann aber auch immer wieder kleinere Grüppchen von Antifaschisten, die da eben gerufen haben.
Okay. Der bürgerliche Politik
vielleicht.
Ja, und der bürgerliche Protest war ja so eine Meile der Demokratie oder wie das auch immer genannt wird, mit so 10.000 Leuten tatsächlich.
Mhm.
Ja, aber gut.
Davon habe ich jetzt vor Ort sehr wenig mitbekommen. Teilweise habe ich es gesehen, das waren dann eben Stände der üblichen Parteien, Hüpfburgen für Kinder und alle möglichen so Protestaktionen. Da hatten verschiedene Schulen sich beteiligt, verschiedene Kirchengemeinden und Vereine. Also eigentlich so ein übliches Volksfest gegen rechts, wie man das mittlerweile an vielen Orten findet. Magdeburg selbst ist sehr stolz auf diese Meile Demokratie. Ich kenne jetzt diesen Aufmarsch hier noch nicht so lange. Ich habe mir erzählen lassen von Leuten, die ihn schon länger beobachten, dass es tatsächlich insofern jetzt einen Fortschritt gibt, als dass diese bürgerlichen Proteste jetzt auch schon an mehreren Stellen in der Stadt stattfinden, sodass tatsächlich viele Orte in der Innenstadt für die Nazis dann gesperrt sind. Inhaltlich kann ich dazu nicht so viel sagen. Ich hatte jetzt so von außen den Eindruck, das war tatsächlich so ein übliches, eben wie ich ja schon sagte, ein übliches Volksfest gegen rechts. Eben auch natürlich mit vielen Politikern und offiziellen Vertretern der Stadt und so weiter. Okay. Genau, und dann mit allem, was man so dazu kennt, Bratwurst, Ballons und so weiter.
Ja, das übliche Bratwurstessen gegen rechts also. Und genau. Was bedeutet denn dieser Trauermarsch in der Nazi-Szene? Kannst du dazu was sagen? Hat er irgendwie eine spezielle Bedeutung?
Also man hat den Eindruck, und das haben mir auch einige Leute gesagt, die den Aufmarsch hier in Magdeburg schon länger beobachten, dass es wohl anscheinend so ist, dass dieser Aufmarsch zunehmend wichtiger wird in den letzten Jahren. Dresden ist ja nicht mehr so attraktiv für die Nazis, seit da eben die Proteste so stark zugenommen haben. Und das ist anscheinend schon also für viele regionale, aber auch bundesweite Nazikader ein wichtiger Termin geworden mittlerweile. Man konnte an der Nazi-Demo selber auch sehen, dass sehr viel Prominenz vor Ort war. Also der Dieter Riefling war dort aus Dortmund, der SS-Sigi, Sigi Borchardt aus Dortmund war dort, überhaupt viele Menschen aus Dortmund, viele Nazis aus Dortmund. Es waren Nazis da aus Hessen, aus dem Saarland, aus Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und so. Also es war schon ein bundesweites Publikum dort, viele Dortmunder und eben Riefling und so weiter, SS-Sigi. Was ich sehr interessant fand, war, also genau, und an dieser Prominenz merkt man ja schon, was das für eine Bedeutung hat aktuell. Ne? Was ich sehr interessant fand, es gab nur eine Zwischenkunddemo mit drei Reden. Da sprach als allererstes, und das ist wirklich sehr interessant, der Sven Skoda vom Abi Mittelrhein, jetzt die Rechte Düsseldorf, der, glaube ich, für die Rechte auch Europawahlkandidat ist. Der ist erst seit anderthalb Wochen aus dem Knast raus, der hat im Knast gesessen wegen krimineller Vereinigung. Und der hatte als allererstes geredet und der hat auch eine sehr krasse Rede gehalten, nämlich also im Großen und Ganzen NS-Sprech, ganz offen. Also wir wollen ein nationalistisches und sozialistisches Deutschland und auch, dass die Ideen, gegen die damals die Alliierten Krieg geführt hätten, immer noch nicht gestorben seien und so. Also ganz in vielen Punkten ganz offen also Bezug auf den historischen Nationalsozialismus. Und an der Stelle haben dann auch die Nazis vor Ort, aber dazwischen konnten eben auch Fackeln angezündet. Also das Bild war sehr, sehr deutlich. Und dann hat dann noch ein Nazi aus Österreich gesprochen, den ich nicht kannte. Und als drittes noch jemand hier aus Sachsen-Anhalt, den kannte ich auch nicht. Aber der hat hier offenbar für die regionale Szene, da habe ich jetzt noch keinen Namen am Start. Aber man merkt also, dass diese Trauermärsche weiter vor allem deswegen Nazis anziehen, weil sie eben diesen ganz klaren Bezug auf den historischen Nationalsozialismus ermöglichen. Weil man da eben nicht groß irgendwie rumdrehen muss, sondern ganz klar deutsche Nazis betrauern kann, Bombenopfer betrauern kann und damit auch den Untergang des NS betrauern kann. Und das haben sie auch sehr explizit gemacht.
Und gab es auch irgendwelche inhaltlichen Bezüge zu den aktuellen Themen, also zum Beispiel NSU, aber auch wo die Nazis ja momentan doch sehr sichtbar sind bei den rassistischen Widerstand gegen Geflüchtetenunterkünfte?
Das habe ich jetzt nicht mitbekommen. In den Redebeiträgen war das nicht der Fall. Und da die ansonsten geschwiegen haben beim Laufen, würde ich sagen, diese Bezüge waren nicht so stark. Mir fällt jetzt einzig, wo du fragst, ein, dass der Skoda am Anfang auch gesagt hat, dass man ja hier merkt, am Rande, nämlich bei der Zwischenkundgebung waren auch Proteste zu hören, dass da eben eindeutig irgendwie Gutmenschen und Eingewanderte sehr eindeutig protestieren würden. Also da gab es schon so einen rassistischen Bezug, aber ansonsten hatte ich das Gefühl, thematisch ging es tatsächlich hauptsächlich um den historischen Nationalsozialismus und diese Bombenopfer. Die Nazis haben auch in ihren ganzen Redebeiträgen von 16.000 Bombenopfern gesprochen. Das ist, also ich glaube, das aktuelle wie sagt man, seriöse Schätzungen hier von 2.000 bis 2.500 Toten in Magdeburg ausgehen. Also auch so wieder, was sie in Dresden ja auch mal machen, diese völlig verdrehten Opferzahlen und so. Genau, sonst hatte ich das Gefühl, thematisch war sonst sehr wenig zu sehen. Und auf den Transparenten, die Nazis mitgetragen haben, steht dann halt das, was man so kennt von diesen Aufmärschen. Ehret die Toten und Andenken, Gedenken und die Toten mahnen die Lebenden und all dieser Kram.
Okay, und was ich auch noch im Internet gesehen habe, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass so ein Flugzeug von den Nazis gemietet wurde und über Magdeburg gekreist hat?
Das habe ich tatsächlich selbst nur von Weitem gesehen, aber es sind davon Fotos, das müsste man noch nachrecherchieren, es sind davon Fotos unterwegs. Da wird so eine kleine Sportmaschine zu sehen, die in so einem Transparent hinter sich herzieht, wo drauf steht 16.000 unvergessen. Oder 16.000 Tote unvergessen. Da ich das selber nur von, dieses Flugzeug habe ich von Weitem sehen können, aber nicht den Schriftzug erkennen, und es kann sein, dass das stimmt tatsächlich, dass sie tatsächlich so ein Flugzeug gemietet hatten. Das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber auf ihren eigenen Kanälen sind die Nazis, Twitter, Facebook und so, darüber sehr zufrieden, dass es dieses Flugzeug gab. Genau, das scheint es tatsächlich gegeben zu haben, aber das kann ich ja nicht aus eigener Anschauung bestätigen. Was jetzt vielleicht noch interessant ist, die Demo ist ja erst vor einer halben Stunde geendet. Im Moment sind anscheinend noch sehr viele Nazis unterwegs in der Stadt, und es wurde auch gerade über Twitter zumindest berichtet von Angriffen auch von Nazis auf Antifas. Und die Nazis werden jetzt ja in großen Massen auch noch durch den Hauptbahnhof durch müssen. Das kann sein, dass es da jetzt noch zu Gewalttaten kommt. Das ist ja oft so nach diesen Trauermärschen, dass dann, wenn sozusagen die Disziplin eines Trauermarsches endet, dann eben doch noch versucht wird, an den politischen Gegner ranzukommen.
Aber insgesamt sozusagen waren die Proteste so, dass die Nazis trotzdem laufen konnten, um jetzt mal den Tag so ein bisschen zusammenzufassen. Also die
Nazis sind gelaufen, verspätet und durchaus auch zwischendurch lange aufgehalten. Saßen sie in ihren Zügen und das ganze Gleisblockaden. Ansonsten muss man sagen, am Rande eben immer wieder Proteste, immer wieder Parolen, die gerufen wurden, antifaschistische Parolen. Aber ich würde sagen, jetzt nicht so, dass die Nazi-Demo dadurch massiv beeinträchtigt war. Das habe ich jedenfalls schon stärker erlebt, dass Nazi-Demos stärker beeinträchtigt waren. Wie das die Nazis selber wahrnehmen, kann ich jetzt nicht so genau sagen. Aber es gab tatsächlich an der Route immer wieder Proteste zu hören. Das war wohl in Magdeburg die letzten Jahre nicht immer so. Also ich glaube, dass man sagen kann, aus antifaschistischer Sicht war das jetzt natürlich keine völlige Niederlage, aber es war sehr groß angekündigt, dass man den Nazi-Aufmarsch blockieren würde, und das hat halt überhaupt gar nicht funktioniert. Also die sind gelaufen und auch sehr lange und sehr ausführlich und eben nur durch Parolen gestört. Es gab ganz am Anfang eine kleinere Sitzblockade, als die Nazis dann sich formierten. Da saßen 30 Menschen vielleicht mit Parolen, die sich untergehakt hatten. Da hat die Polizei dann einfach die Nazi-Demo an den Gegendemonstranten so vorbeigeleitet auf dem Bürgersteig. Das sah so ein bisschen ulkig aus, aber dann waren die eben da ganz einfach drumherum, ohne dass man die Gegendemonstranten zur Seite hätte nehmen müssen. Genau.
Okay, dann würde ich mich jetzt an der Stelle bedanken. Und
ja, gerne, nichts zu danken.
Wir können uns ja an dieser Stelle auch gern mal wieder hören. Ja, ich spiele jetzt hier kurz gerne Musik. Bleibt doch kurz dran. Ja. Noch einmal herzlich willkommen zurück bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Ja, wie gesagt, gerade haben wir das Interview zum Nazi-Aufmarsch in Magdeburg gehört. Hier in der Sendung probieren wir natürlich auch immer, die aktuelle Nazi-Szene im Blick zu behalten. Die Nazis waren heute nicht nur in Magdeburg, sie waren auch in Kirchheim. Das ist in Thüringen, und dort gab es den NPD-Parteitag. Ja, das hat heute parallel stattgefunden. Und das Motto dieses Parteitages war entsprechend der NPD: Festung Europa schaffen, Asylflut stoppen. Es waren wohl viele militante Kräfte vor Ort, was vielleicht für eine Radikalisierung der Partei auch spricht. Pasteurs als neuer Parteivorsitzender war natürlich auch da. Das also ganz kurz zu den aktuellen Ereignissen in der Nazi-Szene. Das ist ja dann jetzt sozusagen der Start für mehrere Trauermärsche, die jedes Jahr stattfinden. darunter auch immer Dresden. Auch in Lübeck versuchen die Nazis immer, den Bombenopfern zu gedenken und werden dabei auch glücklicherweise regelmäßig gestört. Ja, also das also, wie gesagt, jedes Jahr. So, letzte Woche, wir erinnern uns, gab es ja keine richtige Sendung aufgrund technischer Schwierigkeiten. Die Sendung ist inzwischen im Netz, aber ich habe ja versprochen, für alle, die uns eher im Radio als im Netz hören, spielen wir noch einmal das Interview mit Robert Andreasch. Die Sendezeit erlaubt das jetzt auch. Für die Internetausgabe werde ich das Interview wieder rausschneiden, damit das nicht so langweilig wird. Aber das hören wir uns jetzt nochmal an, was letzte Woche eigentlich laufen sollte, was im Netz schon zu hören ist. Aber wie gesagt, das Interview von letzter Woche mit Robert Andreasch vom AIDA-Archiv und von NSU-Watch, das letzte Woche leider hier im Radio ausfallen musste. Ja, ein letztes Mal willkommen zurück bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Wie gesagt, das war das Interview mit Robert Andreasch vom AIDA-Archiv und von NSU-Watch, was eigentlich in der letzten Woche laufen sollte. Ja, ich verabschiede mich für heute und wir hören uns in der nächsten Woche wieder.